Ich stehe an deiner Krippen hier. Auch in beim Wort genommen ist Weihnachten angekommen. Und jetzt wird Pfarrer Michael Striss aus Bergneustadt Sie noch einmal mit in die Weihnachtsgeschichte hineinnehmen. Noch einmal aber vielleicht doch ganz anders, als Sie es in Ihrem Gottesdienst am Heiligen Abend oder an anderer Stelle gehört oder selbst gelesen haben.
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ich meine die paar Stunden vom Heiligabend gestern. Da hatten wir ja wieder lange drauf hingearbeitet. Nicht nur die Supermärkte mit ihren Lebkuchenauslagen ab dem Spätsommer. Vor allem ist da jedes Jahr dieser 24-tägige Countdown, den wir Christen bewusst Advent nennen, also Ankunft. Und dann erleben wir am Heiligen Abend, dass unsere Kirchen und Gemeindeseele so voll sind, dass wir uns die Augen reiben. Wo kommen die Leute alle her? Und noch wichtiger, wohin sind sie heute, einen Tag später, wieder verschwunden? So schnell, wie sie gekommen waren. Aber so kommt's, dass die Gemeindeglieder bereits am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag wieder in gewohnter Zahl in den Gottesdiensten sitzen. Als ob nichts gewesen wäre. Ein einzigartiger Tag im Jahr. Viele haben gestern kräftig gesungen, alle Jahre wieder. Was dann bedeutet, ja, einmal im Jahr am 24. Dezember. Das reicht dann wieder für 12 Monate. Ob das aber auch im Alltag trägt, dieses eine Mal? Doch der einmalige Kirchgang im Jahr gehört für viele noch zum Ritual von Weihnachten. Laut einer Umfrage wünscht sich der durchschnittliche Deutsche nämlich 2 Dinge zum Weihnachtsfest. Eine knusprige Weihnachtsgans und eine gemütvolle Christvesper. Nun kenne ich ja Ihren Speiseplan für die Festtage nicht. Aber wenn Sie heute schon eine Gans hatten, hoffe ich, dass Ihnen der Vogel nicht angebrannt ist und Sie sich daran freuen konnten. Allerdings kann ich Ihnen heute keine gemütvolle Christvesper mehr bieten. Das war gestern. Gestern gab's den holden Knaben im lockigen Haar. Das Krippenspiel mit niedlichen Engeln und Schafen und dem brummigen Wirt. Alles nach einer literarischen Vorlage des Herrn Lukas. Oder die Komplettversion mit den 3 reichen Ausländern aus dem Matthäusevangelium. Die kommen ja in vielen Krippenspielen auch vor. Waren offensichtlich so ungeduldig, dass sie nicht bis zum Dreikönigstag warten konnten. Kurz gesagt, heute gibt's in diesem Programm kaum was von dem, was für viele Menschen einfach zum Weihnachtsfest dazugehört. Und doch wollen wir nicht gänzlich auf die Weihnachtsgeschichte verzichten. Wenn aber nicht das altvertraute »Es begab sich aber zu der Zeit« des Lukas und auch nicht »Gold, Weihrauch und Myrrhe«, wie Matthäus schreibt, was bleibt uns denn dann? Der Evangelist Markus war möglicherweise ein Weihnachtsmuffel. Er schreibt gar nichts von der Geburt Jesu. Aber bei Johannes werden wir dann doch fündig. Sie hören daher die Weihnachtsgeschichte nach Johannes.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Das, was uns Johannes hier vorsetzt, ist alles andere als leichte Kost. Da fehlt tatsächlich jegliche Romantik der sternenklaren Nacht in Bethlehem. Da gibt's keine heimelige Atmosphäre von duftendem Heu und strengem Kuhgeruch. Und doch hat Johannes hier das wohl bedeutsamste Ereignis der Menschheitsgeschichte beschrieben. Eines, das weiter reicht als alle Weihnachtsgefühle. Als Johannes sein Evangelium aufschrieb, waren die Berichte des Lukas und des Matthäus in den ersten Gemeinden mit großer Wahrscheinlichkeit schon verbreitet. Er setzt sie also als bekannt voraus. Nun aber will er das Großartige, das Unerhörte an diesen Berichten deutlich machen. Ja, das Leben von Jesus wird in Stall und Krippe erstmals fassbar. Aber begonnen hatte dieses Leben schon viel früher. Genauso wie auch sein Leben später nicht am Kreuz endete, sondern dieses Kreuz weit über den Tod Jesu hinausweist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. So schreibt Johannes nun von dem Wort. Ein großer Satz. Und da haben wir nun das Dilemma. Vor allem ich habe das Problem, ich soll hier ein paar Worte machen über das Wort. Ja, geht das denn überhaupt? Mir kommt in den Sinn, wie viele Worte gerade in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht werden. Da haben sogenannte Wortführer das Wort, inklusive vieler Worthülsen. Worte über Worte. Eine Wortinflation. Ein Theologe nannte sowas mal den Wortdurchfall. Und wo es zu viel davon gibt, da schwindet die Bedeutung der Worte ganz schnell. Sollten wir da nicht alternativ lieber nochmal das Wort, diesen Abschnitt, jeder für sich in der Stille lesen und danach in Ehrfurcht schweigen? Sind gegenüber diesem Wort nicht alle weiteren Worte überflüssig? Nun gut, ich will jetzt schon was dazu sagen, aber diesen Vorbehalt möchte ich doch wenigstens benannt haben. Auf der anderen Seite ist aber auch zu bedenken, Worte können kleine Wunder sein. Wir gehen jeden Tag damit um und bemerken es oft gar nicht. Aber was wäre, wenn wir nicht mehr sagen könnten, was uns freut? Was wäre, wenn wir auch nicht mehr sagen könnten, was uns Angst macht? Wortlosigkeit wäre also keine Lösung. Wir müssen uns vielmehr auf die Suche machen nach guten, hilfreichen, tragfähigen Worten. Denn im Grunde haben wir eine Sehnsucht nach solchen Worten. Worte, auf die wir uns verlassen können. Deshalb kann uns vielleicht gerade dieses Wort, von dem Johannes hier spricht, zu einem Wortschatz werden. Deshalb können, ja, deshalb sollen wir reden von ihm. Vier Aspekte dieses Wortes sind es, die ich benennen möchte. Vier Dinge, die Johannes offensichtlich für wesentlich hält. Das erste, das Wort stand am Anfang von allem. Das Wort ist aller Anfang. Alles Weitere leitet sich von ihm ab. Dieses Wort existierte schon vor aller Schöpfung. Warum? Weil es bei Gott war. Es hatte Gemeinschaft mit Gott. Nicht von ungefähr beginnt Johannes sein Evangelium mit den gleichen Worten wie das Alte Testament. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es da. Gott erschafft durch sein Wort. Das Wort ist Mittler der Schöpfung. Alles ist durch dieses Wort geschaffen. Und wenn hier von Anfang die Rede ist, dann ist das nicht nur zeitlich gemeint. Es ist mehr. Es ist Prinzip. Gott und sein Wort gehen allem anderen voraus. Das hat vielen Menschen nicht in den Kram gepasst. Ein Beispiel: Auf der Kunstausstellung in München 1936 gab es ein großes Porträt Adolf Hitlers zu sehen. In gewohnt pathetischer Pose steht er da. Der Titel des Bildes lautete: Im Anfang war die Tat. So stand's auch drunter. Das hört sich ganz anders an als bei Johannes. Da wollte sich ein offensichtlich Größenwahnsinniger an die Stelle des Wortes setzen. Ein ähnliches Problem mit diesem Evangelium hatte schon Goethe gehabt. Der nämlich lässt seinen Faust ausgerechnet unsere heutige Bibelstelle übersetzen. Faust kommt das auch nicht geheuer vor, was da steht: Im Anfang war das Wort. Das will er ändern. Schließlich, nach mehreren Versuchen, übersetzt er dann auch: Im Anfang war die Tat. Und ist zufrieden. Das ist es, was Menschen immer wieder fasziniert hat. Wir können alles tun. Was sollen Worte? Auf unsere Tat kommt es an. Das war ein Irrtum mancher Revolutionäre und ideologischer Systemveränderer. Sie glaubten, am Anfang steht unsere Tat. Die allein kann die Welt retten. Wohlgemerkt, es verdient jeder Mensch unseren Respekt, der was zum Guten in dieser Welt verändern will. Wir brauchen das. Und doch kann dieses Denken leicht zu menschlicher Selbstüberschätzung führen. Außerdem ist es ein geschichtsloses Denken. Es geht davon aus, wir können noch mal ganz von vorne beginnen. Nun alles besser machen. Das ist ja eine tiefe menschliche Sehnsucht. Und darauf haben sie oft spekuliert, die Mächtigen dieser Welt. Und es ausgenutzt. Wie viele Menschen wurden und werden bis heute irregeführt und enttäuscht in ihrer berechtigten Sehnsucht nach dem, was die Welt zum Guten verändert? Durch Demagogen und Tyrannen, die sich an die Stelle Gottes setzen wollen. Auch durch religiöse Führer. Letztlich aber müssen solche Versuche scheitern. Überall, wo rein menschliche Worte oder gar Gebrüll das lebendige Wort ersetzen sollen, dessen Ursprung allein bei Gott liegt. Ein zweites: Das Wort wurde Person in dieser Welt. Nun wissen wir, das Wort war am Anfang. Aber damit ist es für uns immer noch reichlich abstrakt. Das Problem hatten auch schon andere. Über das Wort machten sich ja auch die Menschen zur Zeit des Johannes ihre Gedanken. Vor allem die griechischen Philosophen. Sie entwickelten eine ganze Lehre vom Wort, vom Logos. Das ist wichtig zu wissen, denn gerade den Intellektuellen seiner Zeit will Johannes das Geschehen von Bethlehem verständlich machen. Deshalb benutzt er Begrifflichkeiten, die sie kennen. Er sagt: Euer Logos, über den ihr so viel nachsinnt, der blieb nicht abstrakt. Nein, er wurde Fleisch. Er ist sichtbar geworden, mit Händen zu greifen. Johannes meint, wer wissen möchte, was der Logos ist, der schaue auf Jesus Christus. Das Wort wurde ein Mensch, weil Gott es so wollte, weil er darin die letzte bisher noch nicht erprobte Möglichkeit sah, mit uns in Kontakt zu treten. Nur bei Jesus finden wir den Logos auf eine Weise, die wir verstehen können. Die Art und Weise, in der sich das Wort, der Geist Gottes, in einer menschlichen Person zeigte, nennt man Inkarnation. Das versteht jeder, der die leckeren scharfen Bohnen mag. Chili con carne, also Chili mit Fleisch. Oder vom Wort Karneval, was übersetzt heißt: Und tschüss, Fleisch. Da wird nämlich dem Fleischgenuss Valet gegeben, ein fast vergessener Ausdruck. Den kennen wohl nur noch wenige aus dem alten Kirchenlied »Valet will ich dir geben, du arge, falsche Welt«. Inkarnation ist also Fleischwerdung. Und das ist wirklich unerhört. Für Fleisch steht bei Johannes das griechische Wort Sarx. Es steht für alles, was menschlich ist. Inbegriffen sind Leidenschaften, Triebe, Unvollkommenes, Vergänglichkeit. Deshalb wird dieser Begriff des Fleisches bei Paulus oft dem Geist, dem Pneuma, gegenübergestellt. Und in den Zustand eines solchen Fleisches begibt sich Gott. Was da geschah, ist so unbegreiflich, dass uns jegliche Begriffe fehlen, es zu beschreiben, zu erklären, zu definieren. Theologen sprechen auch von der Herablassung Gottes. Das hat nichts zu tun damit, wie wir das Wort verwenden. Wenn wir zum Beispiel herablassend, also hochmütig, von anderen sprechen. Der Begriff versucht einfach, was zu vermitteln von dem ungeheuren Abstand zwischen Gott und uns. Und den überbrückt Gott, indem er Baby in Bethlehem wird. Als Kind einfacher Leute, auf der Durchreise geboren, ohne Pränataldiagnostik und spätere Vorsorgeuntersuchungen. Selbst der anfangs gestellte Krippenplatz war nicht von Dauer. Jesus war also in jeder Hinsicht ein sehr geerdeter Gott. Johannes schreibt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Genau übersetzt, es zeltete unter uns. Es schlug sein Zelt bei uns auf. Das Wort wurde Nachbar. Das ist das große Ereignis, das wir in diesen Tagen wieder feiern. Es ist das, was den christlichen Glauben ausmacht. Wir haben einen Gott, der nicht stumm und unsichtbar bleibt. Über den hier geborenen Christus heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit. Im Neuen Testament sprechen keine Leute, die mal was gehört hatten und sich dann irgendwas zusammenreimten. Ebenso wie Johannes schreibt auch Petrus in einem seiner Briefe, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern haben die Herrlichkeit selbst gesehen. Hier sprechen Augenzeugen. Eine weitere Folge dieses unglaublichen Geschehens hat der für seine Aphorismen bekannte polnische Autor Stanisław Jerzy Lec so ausgedrückt. Wenn ein Wort Fleisch wird, hört es auf, Literatur zu sein. Hören Sie das. Wenn ein Wort Fleisch wird, hört es auf, Literatur zu sein. Das ist ein Qualitätssprung. Christen haben mehr als nur ein Buch, auf das sich ihr Glaube gründet. Selbstverständlich können wir die Heilige Schrift nicht hoch genug schätzen. Aber wir glauben nicht an ein Buch, sondern an eine Person. So bedeutsam uns die Bibel auch ist, sie ist nicht Gegenstand unserer Anbetung. Die vielen Wörter der Bibel sollen letztlich dieses eine Wort verkündigen, das Person geworden ist. Das bedeutet, nicht nur geschriebene Zeilen begründen den Glauben, sondern Gott selbst steht mit seiner Person dahinter. Und Jesus predigte eben nicht nur dieses Wort oder legte es aus, er war und ist es selbst in Person. Stellen Sie sich mal vor, wenn das wirklich wahr ist, dann ändert sich doch alles. Die Botschaft, dass Gott selbst Mensch wurde, ist tatsächlich etwas viel Größeres als nur eine vor Zeiten aufgeschriebene Geschichte. Sie kann unser Leben von Grund auf verändern. Wir haben einen liebenden Gott, der uns so nahe kommt, dass wir mit guten Gründen eine persönliche Beziehung zu ihm aufnehmen und mit ihm leben dürfen. Bis Jesus kam, haben Menschen immer wieder auch zweifeln müssen, ob Gott sie tatsächlich liebt. Also kam Gott selbst. Seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war. Gott hätte viele Wege wählen können, um mit uns in Verbindung zu treten. Aber seit er Menschen geschaffen hat, wusste er, dass die Verständigung mit uns am besten funktioniert, von Angesicht zu Angesicht. Deshalb kommt das Wort persönlich zu uns, nicht durch ein Word-Programm. Gott ist ein kommunikativer Gott, der nichts mehr will, als mit uns in Verbindung zu treten und zu bleiben. Damit komme ich zu einem dritten Aspekt. Das Wort will angenommen werden. Das ist natürlich die Absicht, warum sich Johannes die Mühe macht, sein Evangelium zu verfassen. Er redet daher auch von einigen, die dieses fleischgewordene Wort tatsächlich aufnahmen. Das ist aber leider nicht die ganze Geschichte. Ich hatte sie ja vorgewarnt, das ist alles andere als gemütvoll. Hier steht nämlich ein kurzer Satz, den ich persönlich als den vielleicht bittersten im ganzen Neuen Testament empfinde. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war die Reaktion damals. Stellen Sie sich diese Situation nur einmal für sich persönlich vor. Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Sie haben dafür gearbeitet, dass es Ihrer Familie gut geht. Nun versuchen Sie, ins Haus zu kommen, aber der Schlüssel passt nicht mehr. Da öffnet Ihr Ehepartner. Die Kinder stehen im Hintergrund. Was willst du hier? Du kommst hier nicht rein. Aber das ist doch mein Zuhause, rufen sie verzweifelt. Das ist doch mein Leben. Ihr seid mein Leben. Und in diesem Haus befindet sich alles, was ich besitze. Eine ganz schreckliche Vorstellung. Darin spiegelt sich die Dramatik dieses Satzes wider. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zu Weihnachten haben wir es mit der größten Geburtstagsfeier der Geschichte zu tun. Da fällt doch auf, dass bei vielen Weihnachtsfeiern die Person, die den Anlass dafür gab, komplett ignoriert wird. Das Geburtstagskind wird oft nicht mal erwähnt. Eher noch ist die Rede von Märchenfiguren wie dem Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht oder Rudolf dem Rentier. Sehr merkwürdig. Stellen Sie sich vor, Sie feiern Ihren Geburtstag, laden ein. Die Leute kommen, bedienen sich an Ihrem Buffet, aber Sie selbst haben den Eindruck, Sie seien Luft für die Gäste. Johannes beschreibt diese sonderbare Situation mit einem treffenden Begriffspaar, das sein ganzes Evangelium durchziehen sollte, mit dem Bild vom Licht und der Finsternis. Als Licht kam Jesus in die Finsternis der Welt. Er ist der Lichteinfall Gottes in das Dunkel. Doch Menschen waren und sind blind. Vor allem, wenn es um das Erkennen geht. Dazu ein weiterer, ebenso bitterer Satz des Johannes. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Zugegeben, das war damals auch nicht einfach zu erkennen. Wenn wir nach dem Augenschein urteilen, so müssen wir sagen, die Chancen zwischen der Finsternis und dem Licht waren ungleich verteilt. Das war doch wirklich erstmal nur eine Funzel, die da Licht gab. Ein unbekanntes Menschenkind, in der Provinz eines im Weltmaßstab unbedeutenden Landes geboren. Nein, da hatten die Juden damals doch eine Lichtgestalt erwartet mit ganz anderer Wattzahl. Die sollte das Dunkel abschaffen, vor allem die von den römischen Besatzern verbreitete Finsternis. Stattdessen ein kleines Licht nur. Bei den meisten blieb daher die Erleuchtung aus. Den meisten ging kein Licht auf. Sie lebten weiterhin wie in einer Dunkelkammer. Zwei Kapitel später bringt es Johannes auf den Punkt, warum das so ist. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Es ist ja nicht so, dass die Finsternis nur ängstigt. Manches Finstere fasziniert auch, zieht uns an. Hinzu kommt, im Schein eines solchen Lichts wird offenbar, was dunkel ist in unserem Leben. Wer möchte schon, dass das ans Tageslicht kommt? Möchten wir Menschen vielleicht gar nicht sehen, dass wir im Dunkeln hausen? Lieber in den alten Verhältnissen bleiben? So schlecht sind sie ja nicht. Lieber nicht dran rütteln. Wer das Dunkel nicht spürt oder nicht spüren will, der wird sich dann auch nicht nach dem Licht umschauen. Da müsste schon ein riesiger Scheinwerfer her. Aber Gott kommt anders. Es ist seine Art, mit diesem Licht eben nicht plötzlich alle Finsternis zu vertreiben. Stattdessen stellt sich Jesus mit uns an unseren dunklen Ort. Darin liegt seine wirkliche Kraft. Jochen Klepper dichtete: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Es wird nicht gleich alles Licht mit Jesus. Womöglich bleibt manches in unserem Leben sogar weiterhin relativ dunkel. Und doch kann die Finsternis dieses einmal entzündete Licht nicht mehr überwältigen. Kein ablehnender Gastwirt, kein König Herodes können verhindern, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Ganz so, wie es der Prophet Micha verheißen hatte. Es kommt, wie es kommen soll. Es ist hartnäckig, dieses Licht. Es lässt sich nicht ausblasen. Vom ärmlichen Stall aus verbreitet es sich in der ganzen Welt. Trotz Neros Löwen, trotz aller Verfolgung und Ablehnung. Bis zum heutigen Tag. Menschen erfahren es immer wieder, was es heißt, wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Es ist wahr. Dieses Licht kann auch in unsere Finsternis hineinleuchten, auch bei Ihnen und bei mir. Das Licht macht doch nicht ausgerechnet kurz vor unserer Tür Halt. Vielleicht hören heute Menschen zu, die das erste Weihnachtsfest ohne ihren liebsten Angehörigen verbringen müssen. Menschen, die mit Krankheit oder Pflege von Kranken belastet sind. Mancher hat den Arbeitsplatz verloren und fürchtet, nach den Feiertagen vor einer großen Leere zu stehen. Wie auch immer, solche Erfahrungen sind bitter. Sie zeigen uns deutlich, welche Macht die Finsternis noch immer hat. Aber ist es nicht genauso möglich, dass wir trotz allem etwas von diesem Licht wahrnehmen? Vielleicht gerade in diesen Situationen, vielleicht gerade in diesem Dunkel. Und besteht nicht gerade zum Christfest die Möglichkeit, sich wieder neu auf dieses Licht zu besinnen und sich darauf einzulassen? Ist es nicht doch mehr wert als die vielen Lichter der Leuchtreklame, mit denen wir versuchen, der Dunkelheit Herr zu werden? Wie die Schildbürger, die krampfhaft versuchten, das Licht in Säcken einzufangen und in ihre Häuser zu tragen. Nur weil sie zu dumm oder zu stur waren, genügend Fenster und Türen einzubauen. Das Christfest gibt uns Gelegenheit, unsere persönliche Tür wieder oder erstmalig zu öffnen. Ich sehe vor mir so eine verschlossene Tür, wenn ich den erschütternden Satz lese: Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie kennen doch vermutlich den Spruch: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Alles schön und gut, aber was geschieht dann, wenn's vor der Tür steht? Darauf gibt's dann keinen Reim mehr. Machen wir uns darüber Gedanken? Ja, bitte, nutzen wir dieses Fest, um Christus bei uns einzulassen. Der Ruf gilt nicht nur denen, die mit ihm bisher noch nichts anzufangen wussten. Er gilt auch denen, die schon lange zu seiner Gemeinde gehören. Wir dürfen Gott bitten, dass er seinen Sohn, dieses Licht in unseren Herzen, tiefer verankert. Denn darum muss wohl immer wieder gerungen werden, dass unsere Tür offen bleibt. Offen für Jesus, der in sein Eigentum kommen will. Das Wort, von dem ich heute rede, verlangt nach unserer Antwort. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich bin froh, dass das auch hier steht. Mag sein, die große Masse wird den Gottessohn, so wie er sich darstellt, wohl kaum je bejubeln. Aber die Zahlen sind nicht entscheidend. Deshalb nicht, weil Jesus nicht die anonyme Masse anspricht, sondern sie und mich ganz konkret. Nun ein vierter und letzter Aspekt. Das Wort will weitergegeben werden. Zugegeben, in dieser Weihnachtsgeschichte des Johannes mangelt es völlig an frommen Hirten oder intellektuellen Sterndeutern. Aber eine Person taucht doch mittendrin auf. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Kaum ist dieses Wort, dieses Licht in der Welt erschienen, wird es auch schon verkündigt. Es gehört nicht nur zu diesem Wort, dass es angenommen werden will, auch dass es weitergesagt wird. Es gilt jedem. Jeder soll es hören können. Dazu wurden seit 2000 Jahren Menschen gebraucht, die es weitertrugen. Hätte es diese Boten nicht gegeben, so hätten weder Sie noch ich heute eine Ahnung davon. Wie macht man das in guter Weise, das Evangelium weitergeben? Der hier erwähnte Johannes der Täufer ist ein Beispiel, wie es gehen kann. Wir finden eine Antwort in dem kurzen Satz: Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das scheint mir ein Schlüssel zu sein. Das ist ganz anders, als wir es sonst gewohnt sind. Zu allen Zeiten bis heute gab's und gibt's viele, die andeuten: Ja, ich bin's, euer Messias. Ihr wollt das Heil? Von mir bekommt ihr's. Politiker oder Popstars? Was wäre, wenn einer von denen sagen würde, wie es Johannes tut: Ich bin es nicht, ich bin nur ein Mensch. Das tut doch keiner, der ganz oben mitspielen will. Das kann sich keiner leisten. Außer dem Kabarettisten Dieter Nuhr. Der kann sagen: Ich bin's nur. Aber sonst keiner. Denn das wollen die nicht hören, die sich an Idolen orientieren und sie auf ein Podest stellen. Vor dieser Gefahr ist aber leider auch keiner gefeit, der das Evangelium verkündigt. Denn an dieser Stelle greift der Teufel nur zu gern an. Er bastelt herum an unserem Ego. Bis unser Name größer auf dem Evangelisationsplakat steht als der von Jesus. Wie in dieser Anekdote von dem Pfarrer, der auf der Straße angesprochen wird: Herr Pastor, stimmt es, dass der berühmte Sänger XY am Sonntag im Gottesdienst dabei sein wird? Nicht, dass ich wüsste, antwortet der Pfarrer. Aber kommen Sie trotzdem. Der Heilige Geist wird auf jeden Fall anwesend sein. Wir fühlen uns ja auch gut, wenn Menschen unseren geistlichen Rat suchen. Wenn wir spüren, dass Gott uns die Gabe geschenkt hat, andere in biblische Zusammenhänge einzuführen, zu lehren und damit zum Glaubenswachstum anderer beizutragen oder seelsorgerlich helfen zu können. Das ist ja auch ein Segen. Damit das aber nicht umschlägt in Hochmut und Eitelkeit, ist es hilfreich, von Johannes zu lernen. Zu lernen, Nein zu sagen, einen messianischen Anspruch abzuwehren, den andere womöglich an einen herantragen. Da, wo die menschliche Bindung an den Boten Jesu stärker zu werden droht als die Bindung an Jesus selbst. Johannes weist uns die Richtung. Er zeigt allein auf Jesus. Matthias Grünewald verdeutlicht diese Haltung in der Art und Weise, wie er den Täufer am Isenheimer Altar darstellt. Johannes ist hier mit einem besonders langen Zeigefinger gesegnet. Mit dem weist er auf Jesus hin und damit von sich selbst weg. Von Diogenes, dem griechischen Philosophen, der in einer Tonne lebte, wird erzählt, Alexander der Große kam und versprach ihm, er hätte einen Wunsch frei. Er dachte wohl, Diogenes würde sich ein königliches Geschenk erbitten. Der aber sagte nur, geh mir aus der Sonne. Johannes der Täufer war ein Mensch, der anderen aus der Sonne gehen wollte, damit sie selbst zum Licht kommen. Das war für ihn eine erfüllende Aufgabe. Später sagte er, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Da ging's nicht um eine Diät. Er nahm sich vielmehr selbst leicht. Er musste sich nicht gewichtiger geben, als er war. Er legte das Schwergewicht auf Jesus. Es reichte ihm, Wegbereiter zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jesus den Weg bereiten, das können und sollen alle, die selbst erfahren haben, dass er liebt, dass er rettet. Natürlich immer wieder auch gegen Hindernisse. So einfach, wie es uns seit vielen Jahren eine Versicherungsgesellschaft verspricht, wir machen den Weg frei. So einfach ist es nicht, diesen Weg zu bereiten. Gehen wir lieber von der Annahme aus, dass der Weg nicht ohne weiteres frei ist. Aber diese Einsicht kann uns demütig machen und zurück in die Abhängigkeit von Gott führen. Dann können wir erleben, dass der, dem wir eigentlich den Weg bahnen wollen, vielmehr uns den Weg bahnt. Wer sich selbst zu wichtig nimmt, wird das nur schwerlich begreifen können. Von Johannes zu lernen, heißt auch, sich zu beugen. Nicht vor Menschen, das gewiss nicht, aber vor dem Kind in der Krippe. So beschrieb es einmal der Pfarrer und Schriftsteller Rüdiger Alberti. Unsere Krippe ist auf einem niedrigen Tisch aufgebaut. Die Höhe ist um der Kinder willen niedrig bemessen. Wenn aber die Großen die Krippe ansehen möchten, dann stehen sie erst hoch aufgerichtet vor der Krippe. Will aber jemand in den Stall hineinsehen und das Christuskind selbst anschauen, dann muss er sich herabbeugen. Wir müssen herunter, müssen kleiner werden, das heißt auf die Knie sinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie daher in diesen Tagen jemand fragen sollte von den vielen, die vom Glauben kaum noch eine Ahnung haben, warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Was ist der Sinn? Dann sagen Sie doch einfach, das Wort ward Fleisch. Das ist schon alles. Naja, ich gebe zu, es würde nicht schaden, das noch etwas mehr zu erklären. Aber ich meine, in diesem Satz steckt bereits der ganze Kern des Evangeliums. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Unser heutiger Abschnitt ist daher mehr als nur der Johannesprolog, wie er in der Fachsprache genannt wird. Ein Prolog ist doch lediglich die Hinführung zum Eigentlichen. Hier aber steckt schon alles drin. Dieser Abschnitt beinhaltet schon die Essenz, das Wesen der frohen Botschaft. Das ist der Grund, warum ich ihn heute gern mit Ihnen bedenken wollte. So zeigt uns Johannes mit seiner eigentümlichen Weihnachtsgeschichte, worauf es ankommt. Vier Aspekte haben wir benannt. Das Wort stand am Anfang von allem. Es wurde ein Mensch. Es will von uns angenommen werden und dann weitergetragen werden. Es ist das ewige Wort, das uns auf unseren Ursprung verweist und uns dadurch zeigt, wer wir sind und wie wir leben können. Und für unsere Zukunft im neuen Jahr und darüber hinaus bedeutet das auch, der das erste Wort hatte, der wird schließlich auch das letzte Wort behalten. Ich wünsche Ihnen allen und auch mir selbst, dass uns in diesen Tagen neu die Sinne geschärft werden, damit wir dieses Geschenk in seiner Größe neu erkennen, es annehmen und uns daran von Herzen freuen. Vielleicht lesen Sie das Wort noch einmal selbst, denn sonstiger Worte sind nun erstmal genug gewechselt.
Am Anfang war das Wort. In unserer Sendereihe beim Wort genommen hörten Sie einen Beitrag von Pfarrer Michael Striss aus Bergneustadt.